Schlagt mit mir zusammen auf den 1. Korintherbrief, Kapitel 16. 1. Korintherbrief, Kapitel 16, die Verse 13 und 14. Da lesen wir Folgendes: Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Alles bei euch geschehe in Liebe. Und der Vers, der wahrscheinlich vielleicht den einen oder anderen bekannt ist, der in den letzten Wochen uns begegnet ist, ist der Vers 14. Alles bei euch geschehe in Liebe. Das ist nämlich auch die Jahreslosung für dieses Jahr. Und so ein völlig aus dem Zusammenhang gerissener Vers mit dem Thema Liebe. Der macht sich natürlich gut auf Postern und Postkarten, denn viele würden zumindest mit der Aufforderung seid mannhaft in heutiger Zeit Schwierigkeiten bekommen. Und es ist die große Gefahr, dass ja dieses alles geschehe bei euch in Liebe, jeder von uns selbst will ja geliebt werden, wie so eine Art kitschige, abgedroschene Phrase klingt. Ich habe aber ein interessantes Zitat gefunden, habe es leider verpasst aufzuschreiben, wer es gemacht hat. Und zwar sagt dann Schreiber Folgendes: Liebe, ein so trügerisch einfaches und beliebtes kleines Wort. Es gibt nur wenige größere Themen in der christlichen Theologie, ja, im ganzen Leben als die Liebe. Und doch ist es ein überraschend komplexes und schwieriges Konzept, sie zu verstehen, geschweige denn danach zu leben. Und diese Herausforderung wollen wir uns heute stellen, indem wir unter anderem über die Liebe, was die Bibel uns dazu sagt, nachdenken wollen. Es ist ein Thema, das wie ein roter Faden die ganze Bibel durchzieht. Ich war dann allerdings überrascht zu sehen, dass zumindest in unseren Kreisen, in unseren Verlagen, habe ich ein einziges Buch, oder sagen wir so, es gibt zwei, drei Bücher zu dem Thema der Liebe Gottes, aber ich habe nur ein einziges Buch gefunden oder ist mir bewusst, wo es aktuell gibt, wo es um die Liebe zum Nächsten, zu unseren Brüdern und Schwestern geht. Und ich war auch überrascht, selbst im englischen Sprachraum gibt es nicht so viel mehr. Und das ist doch interessant. Ein Thema, das so einen großen Raum einnimmt, das sich letztendlich auch wie ein roter Faden durch die ganze Bibel zieht. Ein Thema, ein Wort, das wir alle benutzen, wo wir alle wissen, dass das ein zentraler Punkt des christlichen Glaubens ist. Und doch, was es wirklich bedeutet, scheint man sich oft wenig Gedanken zu machen. Ich wäre mir auch nicht bewusst, über all die Jahre schon mal zu diesem Thema gepredigt zu haben. Aber lasst uns das Ganze, und ich denke, das ist auch sehr wichtig, einmal im Zusammenhang anschauen. Hier in diesen Versen 13 und 14, da befinden wir uns im letzten Abschnitt des 1. Korintherbriefes. Manche nennen es auch den Briefschluss. Korinth, eine Gemeinde, in der viel Unordnung war, Sünde Böses, sowohl im Wandel als auch in der Lehre, sich eingeschlichen hatte und sich zunehmend ausbreitete. Veranlasste Paulus dazu, diesen Brief zu schreiben. Das ist interessant, und in 2. Korinther Kapitel 2, Vers 4, da blickt er noch einmal zurück auf diesen Korintherbrief und auf den 1. Korintherbrief und teilt uns mit welcher Herzenshaltung, mit welcher Situation, mit welchen Empfindungen er diesen Brief an die Korinther geschrieben hat. Und es zeigt uns gleichzeitig auch etwas von der Dringlichkeit dieser Botschaft. Da sagt nämlich Paulus: Aus vieler Bedrängnis und Herzensangst schrieb ich euch mit vielen Tränen. Schrieb er diesen Brief, um die Korinther zu ermahnen, sie zurechtzuweisen, sie zu korrigieren. Und diese Aufforderung, alles geschehe in Liebe, Die ist eingebettet in 5 Befehle, die Paulus den Korinthern erteilt. Und viele, und das ist auch meine Überzeugung, und so werde ich es auch auslegen, sehen diese 5 Aufforderungen, diese 5 Befehle, diese 5 Imperative, die wir in den Versen 13 und 14 haben, sozusagen als eine Art Zusammenfassung, als sozusagen die Essenz dessen, was Paulus an Zurechtweisungen, Ermahnungen an die Gläubigen in Korinth gegeben hat. Und wenn wir über diese 5 Imperative nachdenken, dann komme ich auch zu der Überzeugung, dass sie auch uns in unserer heutigen Zeit, auch für den, besonders für den Glauben, für die Nachfolge so herausfordernden Tagen viel zu sagen haben und dass wir gut daran tun, sie wirklich bewusst uns zu Herzen zu nehmen. Alle diese 5 Befehle, imperative Aufforderungen, sie stehen in der Zeitform des Präsens, das heißt in der Gegenwartsform. Das heißt, Paulus möchte hier nicht zu auffordern, irgendetwas mal ab und zu, ab und an, bei besonderen Gelegenheiten zu tun, sondern er fordert dazu auf, beständig so zu handeln. Immer und immer wieder. Diese 5 Dinge sollen letztendlich die Gläubigen in Korinth und auch uns gewohnheitsmäßig kennzeichnen. Und die erste Aufforderung heißt, wacht oder wachet. Jemand, der wacht, der wachsam ist, der ist aufmerksam, der hat seine Augen offen, der passt auf, der ist auf der Hut, weil er sich bestehender oder drohender Gefahren bewusst ist. Und das Wachen steht im Gegensatz zur Sorglosigkeit, zu einer geistlichen Schläfrigkeit. Und die Korinther waren letztendlich sorglos. Sie waren ein Stück weit blind, geistlich blind, auch für ihren eigenen Zustand, durch ihren Stolz, durch ihren Hochmut. Sie waren zum Beispiel geblendet von ihrer angeblichen Erkenntnis. Und ein sehr drastisches Urteil, das vieles in Korinth zusammenfasst, trifft Paulus im 1. Korintherbrief in Vers 8. Da sagt er Folgendes über sie: Schon seid ihr gesättigt, schon seid ihr reich geworden, ihr habt ohne uns geherrscht und ich wollte wohl, dass ihr herrscht, damit auch wir mit euch herrschen möchten. Das heißt, die Korinther, sie waren satt, sie hielten sich für reich, wobei diese Reichtum sie vor allem ihren eigenen Fähigkeiten zuschrieben. Sie hatten ganz vergessen, dass alles Gottes Gnade ist, und das hatte Paulus in Vers 7 betont, dass alles, was sie haben, sie alles empfangen haben, alles von Gott empfangen haben. Die Korinther haben sich jetzt schon aufgeführt wie kleine Könige, wie wenn jetzt schon die Zeit des Herrschens wäre. Und Paulus merkt hier ironisch an, hättet ihr doch nur gewartet, bis wir mit euch hätten herrschen können. Und interessant ist, wenn man sich das anschaut, das klingt sehr ähnlich wie die Ermahnungen und das, was der Herr über das Sendschreiben in Laodicea in Offenbarung Kapitel 3 an die Gemeinde sagt. Aber weil sie genau diese Haltung hatten, Stolz, Hochmut, satt, deshalb war so vieles eingedrungen, was in einer Gemeinde, in einer Versammlung niemals hätte zugelassen werden dürfen. Wir haben Parteibildung, wir haben Streitereien, wir haben moralisch Böses, Hurerei, schlimmer sogar wie in der Welt, wo sogar die Welt empört und verachtend den Kopf schüttelt. Heidnisches Denken, heidnische Praktiken und Verhaltensmuster waren wieder eingedrungen. Und wir haben sogar das Eindringen von falscher Lehre. Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 12, dass es einige unter ihnen gibt, die sagen, es gibt gar keine Auferstehung. Und sogar letztendlich eines der großen Säulen, eines der großen Fundamente des Christentums, die Hoffnung der Auferstehung, ja letztendlich angegangen sind und umgeworfen haben. Und deshalb jetzt diese Aufforderung, wacht, Die Bibel zeigt uns, wir sollen wachsam sein vor Satan. 1. Petrus 5, Vers 8. Denn er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Es ist wichtig, dass wir wachsam sind, dass wir nicht sorglos sind, weil es einen Feind gibt, der umhergeht und nach Beute sucht, auf Beute aus ist. Im Garten Gethsemane, Matthäus 26, da sagt Herr Jesus, wachet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Das heißt, wir als Gläubige müssen wachsam sein gegenüber den verderblichen Einflüssen der uns umgebenden Umwelt, die Welt, die auf uns eindringt, die uns beständig versucht zu beeinflussen, die uns beständig versucht, in eine gewisse Richtung vom Herrn abzuziehen. Und wir müssen wachsam sein in Bezug auf die Versuchungen, die durch das Fleisch, durch die Sünde in uns selbst kommen. Und ein wichtiges Mittel dazu, wie wir wachsam sein können in Bezug auf Versuchungen, das sagt der Herr selber, ist das Gebet. Und auch Paulus wiederholt es noch einmal in Kolosserbrief, Kapitel 4, Vers 2, dass wir wachen sollen im Gebet. Dann das Sendschreiben an Sardes, Offenbarung Kapitel 3, 1 und 2, das zeigt uns, dass wir wachsam sein müssen gegenüber geistlicher Gleichgültigkeit und Blindheit. Sardes lag einem Fehlurteil, einem Trugschluss auf. Sie hatten nach wie vor das Bekenntnis, das öffentliche Bekenntnis zum Herrn Jesus. Aber der Herr sagt zu ihnen, ihr seid tot. Und er fordert sie auf, wachsam zu sein, dass nicht noch weiteres abstirbt, dass die geistliche Tendenz des Niedergangs sich nicht weiter fortsetzt. Dann Apostelgeschichte 20 in den Versen 30 und 31, oder dieses Treffen des Apostel Paulus mit den Ältesten der Gemeinde von Ephesus, da warnt er sie, seid wachsam, weil es solche geben werden, wird die falsche Lehren verkündigen, die sogar teilweise aus eurer eigenen Mitte aufstehen und euch verführen, die die Jünger abziehen vom Herrn Jesus. Deswegen seid wachsam, haltet die Augen offen, unterschätzt diese Gefahr nicht, passt auf. Und am häufigsten wird von Wachsamkeit gesprochen in Bezug auf das Kommen des Herrn Jesus. Weil er plötzlich, sein Kommen plötzlich ist. Weil sein Kommen zu jeder Zeit geschehen kann. Deswegen ist es die Verantwortung von uns Gläubigen, ständig bereit zu sein. Sein Kommen wirklich zu erwarten. Nicht überrascht zu werden, sondern diesen Tag, dieses Ereignis wirklich herbeizusehen, mit offenen Augen wirklich aufzupassen. Und das ist interessant, auch im 1. Korintherbrief gibt es vier Stellen, wo der Herr über das Kommen des Herrn Jesus spricht. Wo Paulus über das Kommen des Herrn Jesus spricht. Zwei Stellen, 1. Korinther 1, Vers 8 und dann nachher auch in 1. Korinther 15, diese Abhandlung über die Entrückung, die haben direkt mit dem Kommen des Herrn zu tun. Zwei Stellen, die reden mit dem, was mit dem Kommen des Herrn verbunden ist, nämlich das Preisgericht. 1. Korinther 3, Vers 13 und 1. Korinther 5, Vers 5. Und somit ruft der Herr sie auch hier bewusst auf, im Blick auf die Wiederkunft des Herrn Jesus wirklich wach zu sein. Das heißt, bereit zu sein, dem wiederkommenden Herrn zu begegnen und entsprechend dieser Bereitschaft zu leben und auch die Wirklichkeit des kommenden Preisgerichtes, dass das ihr gegenwärtiges Verhalten bestimmen soll, indem sie sich dessen bewusst sind, indem sie sich das immer wieder bewusst machen, vor ihre Augen und Herzen stellen und ihren Weg dann entsprechend hier auf dieser Erde einrichten. Die zweite Aufforderung: steht fest im Glauben. Und dieses Wort steht fest, meint sozusagen eine feste Position, einen festen Standpunkt zu haben und diesen zu halten. Besonders im Angesicht von Widerstand. Das heißt, auch wenn Gegenwind einem entgegenbläst, standhaft zu bleiben, seine Position zu halten. Gläubige sollen Menschen sein mit Überzeugungen, die um keinen Preis aufgegeben werden können, aufgegeben werden dürfen. Wir sollen nicht wankend sein, nicht unsicher, nicht zweifelnd, auch nicht voller Kompromissbereitschaft und Anpassung an das uns umgebende Denken, die Moralvorstellungen und die Lebensweise der uns umgebenden umgeben. Und das war zum Beispiel ein großes Problem bei den Korinthern, dass das Denken und die Vorstellungen, aus denen sie selber gerettet, großteils selber gerettet worden sind, dass das Denken und die Moralvorstellungen ihrer heidnischen Umgebung immer mehr in die Gemeinde eingedrungen waren, sie sozusagen eigentlich wieder zu dem zurückgekehrt sind, woraus sie eigentlich der Herr errettet hat. Es spielte wiederum menschliche Weisheit, menschliche Mittel eine ganz große Rolle. Plötzlich war nicht mehr entscheidend, was ein Verkündigter sagte, sondern wie er sagte, seine Redekunst. Und plötzlich spielte auch die sozialen Unterschiede, ob jemand arm oder reich war, ob jemand frei war oder ein Knecht war, Sklave war, spielten bei ihnen wieder eine Rolle für ihre Praxis. Alles Dinge, die eigentlich durch das Evangelium überwunden waren und die sie eigentlich mit fortschreitender Heiligung überwunden haben soll. Aber sie haben die feste Position, die ihnen das Evangelium gegeben hat, die feste Position durch das Erlösungswerk des Herrn Jesus, was ihre Denkweise, Vorstellungen und Lebenspraxis betrifft, die haben sie ein Stück weit aufgegeben. Und das Alte ist zunehmend eingedrungen. Steht fest im Glauben. Glauben kann man ja auf zweifache Weise verstehen. Und ich denke, dass wir beides einfach nehmen müssen, dass wir das nicht irgendwie uns nur für das eine entscheiden können. Glauben meint einmal das Glaubensgut. Also das, was wir glauben. Der Inhalt unserer Glaubensüberzeugungen und warum wir glauben. So spricht zum Beispiel Paulus in 2. Thessalonicher 2, Vers 15, da sagt er: Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. Und genau das war das Problem, dass das bei den Korinthern nicht mehr der Fall war, dass sie nicht mehr auf dem standen, was ihnen verkündigt worden war, was ihnen die Apostel gelehrt hatten und das Fundament, auf dem sie standen. Wie gesagt, einige stellten sogar, dass es eine Auferstehung der Toten gibt, in Frage. Und es ist interessant, dass genau am Ende dieses Kapitels, von Kapitel 15, wir schon einmal eine ähnliche Ermahnung von Paulus finden. In Vers 58, da sagt er nämlich: Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich, alle Zeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe nicht vergeblich ist im Herrn. Auch hier diese Aufforderung: seid fest, seid unbeweglich. Lasst euch das Fundament nicht verrücken. Steht fest, seid standhaft, seid fest gewurzelt, fest gegründet im Evangelium, in der Lehre der Apostel, in der Lehre der Schrift. Als zweites kann auch bedeuten, steht fest im Glauben, aber auch das Mittel, der Glaube, das Mittel, durch das sie feststehen. Das heißt, durch ihren Glauben und durch den Glauben können wir wirklich feststehen. Nicht aus eigener Standhaftigkeit, es ist nicht unsere eigene Treue, aus unserer eigenen Treue heraus werden sie fest und klar bleiben, sondern indem sie vertrauen, sich stützen auf die Verheißungen Gottes, auf das Evangelium und auf das Werk des Herrn Jesus. Und in diese Richtung geht eine Warnung, die Paulus ihnen in Kapitel 10 bereits schon gegeben hat. Da heißt es in Vers 12 nämlich, daher wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Das heißt, in ihrem Hochmut, in ihrem Stolz, wir sind's. Es sind unsere Fähigkeiten, unsere Erkenntnis. Wir sind diejenigen, die es blicken. Es sind die, die meinen zu stehen. Aber sie stehen gerade in der großen Gefahr zu fallen. Steht ja bereits schon im Buch der Sprüche, was ja dann auch zu einem Sprichwort in der Welt geworden ist, Hochmut kommt vor dem Fall. Die Schrift zeigt uns, dass Hochmut, dass Stolz, auch geistlicher Hochmut und geistlicher Stolz immer früher oder später mit Fallen verbunden ist. Deswegen steht fest im Glauben. Dann die dritte Aufforderung, seid mannhaft, und manche ziehen die beiden letzten Aufforderungen in Vers 15 zusammen. Seid mannhaft, seid stark. Und zwar verstehen sie das so, dass sich das vom Alten Testament herleitet, wo wir ja immer wieder die Aufforderung haben, sei mutig und stark. Denken wir zum Beispiel an das Buch Josua, in Josua Kapitel 1, das sagt Gott viermal zu Josua oder fordert Josua viermal auf, Josua, sei mutig und stark. Ich denke aber, dass hier in diesem Abschnitt dieser Ausdruck, seid mannhaft, eigentlich heißt es, verhalte dich wie ein Mann, dass der hier eine besondere Nuance, eine besondere Betonung hat. Dieser Begriff heißt, wie gesagt, sei, handle wie ein erwachsener Mann. Es ist eigentlich die Aufforderung dazu, die gilt für Brüder und Schwestern, sei ein reifer Gläubiger. Sei erwachsen in deinem Glauben, sei erwachsen in deinem Wandel. Weil das war nämlich genau das Problem der Korinther. Denken wir zum Beispiel an 1. Korinther Kapitel 3. Da sagt Paulus, und ich, Brüder, konnte, Vers 1, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Sie waren Unmündige, sie waren wie kleine Kinder. Und er setzt es dann fort und sagt, ihr vertragt keine feste Speise, sondern ihr braucht Milch. Und jetzt können wir uns ja überlegen, bis zu welchem Alter, was meint er mit Unmündigen, was meint er mit kleinen Kindern, bis wann braucht ein Kind Milch? Und ab wann verträgt das feste Speise? Und Paulus sagt, ihr führt euch auf wie solche geistlichen Babys. Das zeigt sich unter anderem daran, dass ihr euch an Menschen hängt. Euch auf Menschen beruft. Dass Menschen für euch das Maß aller Dinge sind. Ich bin des Paulus, ich des Petrus, ich des Apollos. Und dass sie auch kein Problem hatten, menschliche Mittel, menschliche Weisheit zu übernehmen, anstatt die geistliche Weisheit, anstatt Gottes Weisheit und anstatt die göttlichen Mittel, die durch das Evangelium uns zur Verfügung stehen. Und in 1. Korinther 14, Vers 20, wo es um die Gaben geht und den Gebrauch der Gaben in der Versammlung, da sagt Paulus zu ihnen, werdet nicht Kinder am Verstand. Am Verstand werdet Erwachsene, an der Bosheit aber seid Unmündige. Das heißt, in Bezug auf die Bosheit, da seid ihr unschuldig, da sollt ihr nichts damit zu tun haben. Gegenüber der Bosheit, darin sollt ihr nicht reif und erwachsen sein, solche, die darin leben und es ausleben. Das Problem war genau andersrum. Sie waren Kinder am Verstand und sozusagen reif und erwachsen, wenn es um das Ausüben, Zulassen der Bosheit ging. Das Sünde. Gerade auch beim Gebrauch der Gaben sehen wir das ja. Voller Egozentrik. Nur die kurzfristige Befriedigung. Nicht die Verantwortung für die Versammlung. Den Nutzen für die Versammlung. Sondern nur letztendlich das eigene im Blick. Genau wie kleine Kinder. Kleine Kinder denken nicht an morgen, sondern wenn sie was haben wollen, jetzt, sofort. Sie sind nicht in der Lage, über die Konsequenzen ihres Handelns nachzudenken und so weiter und so fort. Während ein Erwachsener das kann, er hat das Ganze im Blick und er ist in der Lage, Verantwortung zu tragen und zu übernehmen. Und deswegen sagt Paulus hier, seid mannhaft, werdet geistlich reich. Führt euch nicht auf wie solche Kleinkinder. Und das vierte dann, seid stark. Die Elberfelder Bibel hat die Fußnote, dass es wörtlich heißt, erstarkt. Das heißt, es geht um einen stabilen und einen gefestigten Charakter. Was hier an dieser Aufforderung interessant ist, ist die einzige Aufforderung, die in der Passivform steht. Das heißt, es weist uns darauf hin, dass dieses Starksein oder dieses Erstarken nicht aus uns selbst herauskommt. Kein Gläubiger hat in sich eine eigene Fähigkeit, stark zu sein, beziehungsweise wenn er meint, stark zu sein, dann ist er in Wirklichkeit schwach. Sondern es geht darum, um Gottes Werk in uns. So wie es zum Beispiel Epheser 3, Vers 16 sagt, dass wir durch den Heiligen Geist, durch das Wirken des Heiligen Geistes kräftigt werden und stark werden. Und es gibt im Alten Testament eine sehr schöne, sehr eindrückliche Bibelstelle in 1. Samuel 30, Vers 6, die uns diese Wahrheit des Erstarkens, Starkwerdens durch Gott illustriert. Und zwar David war in großer Bedrängnis. Das Volk war erbittert gegen ihn, weil einiges schiefgelaufen war. Und sie hatten sogar den Plan, David zu steinigen. Also sein Leben war sogar mit dem Tod bedroht. Und dann heißt es in 1. Samuel 30, Vers 6, so wunderschön, wie reagierte David darauf. Da heißt es, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Genau darum geht es, um zu erstarken, um stark zu werden. Es geht nur in dem Herrn. Es geht nur in Gott, weil es geht nur durch seine Kraft, durch seine Stärke. Und Paulus im Epheserbrief in Kapitel 6, Vers 10, also seine Ausführungen beginnt über die geistliche Waffenrüstung. Das ist das Erste, wozu er auffordert. Er sagt nicht als Erstes, legt die Waffenrüstung an. Sondern das Erste, was er sagt, ist Epheser 6, Vers 10, im Übrigen, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also wahre geistliche Stärke haben wir nur im Herrn. Weil sie nur von ihm kommt. Es geht um die Macht seiner Stärke. Er, der alles vermag, er, der Allmächtige, er ist derjenige, in dem wir Stärke und Kraft finden. Und Und wie wichtig ist es so, im Herrn zu erstarken, vom Herrn gestärkt zu werden, um gegen den Strom zu schwimmen? Wer sich von der Masse, wer sich von der großen Flut der Meinungen und Überzeugungen und Vorstellungen einfach treiben lässt, der braucht keine Kraft. Das geht ohne jeglichen Widerstand. Und wie stehen auch wir als Gläubige in der großen Gefahr, uns anzupassen? Aber die Bibel fordert uns dazu auf, zu widerstehen. Dass wir nicht von der Sünde, nicht vom Bösen mitgerissen werden. Dass wir uns nicht mittreiben lassen. Auch nicht von der Sünde mitgerissen werden, von der Sünde uns mittreiben lassen, sondern dass wir die Kraft haben dürfen, zu überwinden. Weil uns durch die Gnade und durch das Evangelium alle Mittel zur Verfügung stehen. Das war das große Problem der Korinther. Sie hatten begonnen, mit dem Strom zu schwimmen. Viele von ihnen hatten sich begonnen anzupassen. Einige sind sogar wieder in den Tempel gegangen und haben bei Götzenopferfeiern mitgemacht. Und hatten damit kein Problem und haben sich sogar noch dessen gerühmt. Ich war total überrascht und untersucht einmal den 1. Korintherbrief, wie oft das Wort aufgebläht vorkommt. Wie oft Paulus ihnen diesen Vorwurf macht, dass sie aufgebläht sind. Zum Beispiel 1. Korinther 5. Hier ist ein Verhältnis von Hurerei unter solchen, die sich zum Herrn Jesus bekennen, wo er sogar sagt, das würde sogar die Welt ablehnen. Da schüttelt sogar die Welt über so einen moralischen Tiefstand, über so eine Praxis schüttelt sogar die Welt den Kopf. Was machen die Korinther? Sie haben sich dessen noch gerühmt. Guckt einmal an, wie frei wir sind. Dass unter uns alles möglich ist. Wir werden doch nicht gesetzlich sein wollen, wenn die beiden glücklich sind. Dann Halleluja. Paulus möchte, dass wir stark sind, dass wir solche Dinge in der Kraft des Herrn zu seiner Ehre und Verherrlichung überwinden. Und dann kommt Vers 14, diese Aufforderung, alles bei euch geschehe in Liebe. Zunächst einmal das Stichwort alles. Es ist umfassend. Keinerlei Einschränkung. Paulus meint hier, und der Geist Gottes will hier wirklich betonen, in allen Lebensbereichen, in allen Beziehungen, in allen Zusammenkünften der Gläubigen als Versammlung, im Dienst in der Versammlung, im gegenseitigen Umgang miteinander, alles soll geprägt und bestimmt sein von der Liebe. Alles bei euch geschehe in Liebe. Liebe ist die höchste christliche Tugend. Das sehen wir in 1. Korintherbrief, Kapitel 13, die Verse 8 bis 13. Die Liebe bleibt und die Liebe ist das Größte. Und auch Petrus lehrt es in 2. Petrus 1, Vers 7, indem er verschiedene Tugenden aufzählt, die die Gläubigen entfalten sollen, was ihr geistliches Wachstum ausmacht. Und die beiden letzten, die er nennt, Bruderliebe und die Liebe. Und wenn wir den Zusammenhang sehen zu den Versen zuvor, dann können wir so formulieren, die Liebe ergänzt alle anderen und gleicht alle anderen aus. Sie bewahrt unsere Standhaftigkeit davor, zur Herde zu werden, und unsere Stärke davor, zur Tyrannei zu werden. Sie hält uns in unserer Reife sanftmütig und besonnen. Sie bewahrt unsere rechte Lehre davor, zur sturen Rechthaberei zu werden. Und unser Leben, unsere Nachfolge bewahrt sie davor, zur selbstzufriedenen Selbstgerechtigkeit zu werden. So wie es an anderen Stellen heißt, dass die Liebe das Band der Vollkommenheit ist, so umgottet auch hier die Liebe, alles geschehe bei euch in Liebe die vier anderen Aufforderungen und Anweisungen von Paulus. Und noch etwas ist interessant, wenn wir den Briefschluss im ersten Korintherbrief uns anschauen, dann ist es ein Stück weit einzigartig, welchen Raum die Liebe dort einnimmt. Wir haben hier in Vers 14 die Aufforderung, alles bei euch geschehe in Liebe. Dann die ganz scharfe Ermahnung in Vers 22, wenn jemand den Herrn Jesus Christus nicht lieb hat, der sei verflucht. Und dann endet der erste Korintherbrief auch mit der Liebe. Und das ist insofern interessant, weil in Vers 23, da haben wir den Wunsch der Gnade und damit enden ja die meisten Briefe, wo Paulus sagt, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Aber dann fügt er noch etwas hinzu, Vers 24, indem er ihnen nämlich seine Liebe zusichert und sagt, meine Liebe sei mit euch allen in Christus Jesus. Amen. Also dreimal in diesem Briefabschnitt fordert Paulus auf oder sichert zu, spricht er von der Liebe. Ein weiterer wichtiger Gedanke, wir haben hier Liebe ohne Angabe eines Subjektes, ohne dass der Gegenstand angegeben wird, den wir lieben sollen. Und wenn wir so eine Stelle haben, dann empfehle ich immer, oder ist meine Überzeugung, wenn es nicht durch den Zusammenhang eingeschränkt wird, dann bezieht sich das immer auf zwei Dinge, oder sind immer zwei Dinge damit verbunden, die Liebe zu Gott und die Liebe zu unserem Nächsten. Ich bin auch der Überzeugung, wenn Paulus hier davon spricht, alles geschehe bei euch in Liebe, dann können wir das so wiedergeben, alles bei euch geschehe in der Liebe zu Gott und in der Liebe zu euren Mitgeschwistern. Die Liebe zu Gott, sie wird durch zwei Dinge gekennzeichnet, durch Gehorsam und Hingabe. Gehorsam, zum Beispiel Johannes 14, Verse 15 und 24. Der ist es, der mich liebt, der meine Gebote hat und sie hält. Und in 2. Korinther 5, 14 und 15, da spricht Paulus davon, dass die Liebe uns drängt. Die Liebe Christi, sie drängt uns. Und zu was drängt sie uns? Vers 15. Damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Und echte Liebe zu Gott zeigt sich immer an diesen zwei Dingen, Gehorsam gegenüber Gott und Hingabe gegenüber Gott. Und der Herr Jesus nennt es das größte Gebot, das heißt, es ist die höchste und größte Pflicht, die höchste Verantwortung eines Menschen ist es, Gott zu lieben. Gott zu gehorchen und sich Gott hinzugeben. Aber Liebe zu Gott ist eben keine abstrakte Gefühlsduselei, keine moralische, keine emotionale Aufwallung, sondern sie findet dann ihren konkreten Ausdruck in der Liebe zum Nächsten. Und das ist ja interessant, dass der Jesus das auch im größten Gebot nämlich genau zusammenfügt. Er sagt, das größte Gebot ist, Gott zu lieben mit allem, was wir sind, mit unserem Verstand, mit unserer Kraft und so weiter. Das zweite ist ihm aber gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und auch Johannes, der Apostel Johannes, in seinem ersten Brief in Kapitel 4, hat genau diesen Gedankengang und führt die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten als etwas Untrennbares, als eine untrennbare Einheit zusammen. Er sagt, wenn jemand sagt, 1. Johannesbrief Kapitel 4, Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott. Also wenn jemand den Anspruch erhebt, wenn jemand das Bekenntnis ablegt, ich liebe Gott. und hasst seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, wie kann der Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder liebt. Hier argumentiert Johannes quasi vom Kleineren zum Größeren. Das Kleinere ist den Bruder, den ich sehe. Und wenn ich ihn nicht liebe, dann zeigt es darauf hin, dass auch das Größere gar nicht möglich ist. Nämlich Gott, den ich nicht sehe, den ich nur aufgrund des Wortes Gottes, aufgrund des Glaubens, aufgrund der Verheißung, dass ich ihn nicht lieben. Und hier haben wir auch das Stichwort Gebot, das 21, und dieses Gebot haben wir von ihm. Das ist etwas, das die Bibel immer wieder betont, auch das Neue Testament ganz besonders betont, dass es ein Gebot ist, unseren Bruder, unsere Schwestern, unsere Geschwister, die Angehörigen der Familie Gottes zu lieben. Johannes 13, Vers 34, in dieser letzten Nacht, als er Jesus im Obersaal, bevor er hinausging, um gefangen genommen zu werden und seinen Weg an das Kreuz von Golgatha zu gehen und dort dieses Opfer zu vollbringen, da gibt der Jesus seinen Jüngern genau dieses Gebot. Sie einander lieben sollen. Und er fügt ihnen auch den Maßstab hinzu für diese Liebe, so wie ich euch geliebt habe. Und wir haben uns heute Morgen im Brotbrechen. Paulus bestätigt uns diesen Gedanken, Epheserbrief Kapitel 5. Da werden wir aufgefordert zu lieben. Und der Maßstab ist, wie Christus uns geliebt hat und wie er sich für uns hingegeben hat, dieses vollkommene Opfer, das Gott in vollkommener Weise verherrlicht hat, dargebracht hat. Johannes 15, Verse 12 und 17 haben wir noch einmal die Aufforderung des Herrn an seine Jünger, sich gegenseitig zu lieben. 1. Johannes 4, Vers 21, haben wir gerade gelesen. 2. Johannes 1, Vers 5. 1. Johannes 3, Vers 11, schreibt der Apostel Johannes, denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Also das ist die Botschaft von Anfang an des Christentums. Und das Christentum nahm seinen Anfang nach Johannes, als der Herr Jesus Fleisch geworden ist, als er Mensch geworden ist. Das ist Johannes 1, Vers 1. Und von Anfang an ist die Botschaft, dass wir einander lieben sollen. Und auch Paulus sagt in 1. Thessalonicher 4, Vers 9, was Interessantes. Da sagt er, was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass wir euch schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Auch interessant. Ihr seid von Gott gelehrt, einander zu lieben. Deswegen brauche ich jetzt gar nicht groß darüber schreiben, gar nicht großen sozusagen Apostel, apostolischen Befehl, meine apostolische Autorität in die Waagschale werfen, sondern er kann sie direkt auf Gott verweisen. Er lehrt euch, einander zu lieben. Er lehrt euch, was die Bruderliebe betrifft. Und wir finden sogar dreimal im Neuen Testament in Verbindung mit der Liebe zu den Geschwistern, dass wir schuldig sind, sie zu lieben. Römer 13, Vers 8 sagt Paulus, seid niemand etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Und in 1. Johannes 3, Vers 16 und 1. Johannes 4, Vers 11, da zeigt uns der Apostel Johannes, dass wir schuldig sind, die Brüder zu lieben. Das ist die Pflicht, die sich ergibt aus dem Erlösungswerk. Das ist sozusagen die Pflicht, die sich aus dem ergibt, dass Gott seinen Sohn für uns dahingegeben hat und durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha seine Liebe bewiesen und uns erwiesen hat. In Johannes 13, Vers 35 sagt der Herr Jesus, es ist das Erkennungsmerkmal der Jünger. Daran sollen sie erkannt werden, dass sie Liebe untereinander haben. Der Apostel Johannes wiederum lehrt uns, es ist der Beweis für die Wiedergeburt, dass wirklich jemand Leben aus Gott empfangen hat. Weil Gott ist Liebe. Es ist sein Wesen, sein Charakter, seine Natur. Das ist das, was den lebendigen Gott kennzeichnet und auszeichnet. Er ist Liebe, er ist nicht der liebe Gott, zu dem ihn die Welt degradiert, sondern er ist Liebe. Und wenn es Menschen gibt, die das Leben Gottes empfangen haben, dann muss sich das in den gleichen Wesens- und Charaktermerkmalen, wo Gott mit uns Menschen teilt. Es gibt Charaktermerkmale, wo Gott einzigartig ist, wie seine Allmacht, seine Allwissenheit und so weiter und so fort. Aber durch den Empfang des Lebens Gottes bekommen wir Gottes Natur und damit auch Eigenschaften, die der Mensch mit Gott teilt. Das steckt auch in dem, dass der Mensch im Bildnis Gottes geschaffen wurde ursprünglich. Und dieses Bildnis ist jetzt durch die Erlösung sozusagen in den Gläubigen. Sie werden in dieses Bild verwandelt, in einem Prozess. Aber dann muss ich das auch darin zeigen, dass sie die Wesensmerkmale Gottes widerspiegeln. Wenn Gott Liebe ist, dann ist eben ein ganz wesentliches Merkmal, ein ganz wesentlicher Erweis, dass jemand Leben aus Gott hat, ist eben, dass er seinen Bruder, seine Schwester liebt. In 1. Korinther 13, da geht Paulus sogar so weit, dass er sagt, und er sagt es den Korinthern, alle Erkenntnis, selbst wenn euch Gott alles zeigen würde, wenn du alles wüsstest, alle Erfahrungen, die du mit dem Herrn machst, und selbst jedes Opfer, das du bringst, jeder Akt der Hingabe, den du vollziehst, wo die Welt oder wo die Menschen vielleicht staunen mögen, all das, es ist nichts wert, es nützt nichts, wenn es nicht bestimmt und motiviert von der Liebe ist. Sie muss die treibende Kraft, sie muss die Motivation. Sie muss der Beweggrund sein für unsere Beziehung zum Herrn und für unsere Beziehung zu den Geschwistern. Einen ganz kleinen Moment. Ich hoffe, dass uns damit ein bisschen, oder Herr, nicht noch ein bisschen, es ging mir auch in der Vorbereitung selber so, diesen Nachdruck, dieses Gewicht, das die Schrift auf die Liebe legt. Und wir schaffen heute gar nicht, deswegen möchte ich auch eine zweite Predigt noch machen, wo wir dann über die praktischen Auswirkungen und die praktische Betätigung der Liebe gegenüber der Familie Gottes, gegenüber den Geschwistern nachdenken. Weil dieses Thema einfach so umfassend und wichtig ist. Aber jetzt wollen wir uns zum Schluss noch fragen, Was bedeutet eigentlich Liebe? Was bedeutet es eigentlich, seinen Bruder zu lieben? Ich würde es von der Bibel her versuchen, so zusammenzufassen: Liebe meint den aktiven, fürsorgenden Einsatz, die Hingabe für das Wohlergehen meines Bruders, meiner Schwester, insbesondere für ihr geistliches Wohlergehen. Aber ganz wichtig, Liebe bedeutet nicht nur das geistliche Wohlergehen. Ja, der Apostel Johannes verwendet zum Beispiel in seinem Brief im dritten Kapitel dieses Beispiel, dass er sagt, wenn ein Gläubiger alle Güter der Welt hat und er sieht, dass sein Bruder Not leidet, ja, dann ist Liebe eben nicht nur zu sagen, der Herr segne dich und wird dir schon helfen, sondern erweist sich die Liebe ganz praktisch darin, dass der, der hat, dem gibt, der nicht hat. Deswegen ist es die Hingabe für das Wohlergehen meines Nächsten. Natürlich liegt ein Schwerpunkt auf seinem geistlichen Wohlergehen. Aber bitte nicht falsch verstehen, als ob das Neue Testament nur meint oder nur vom geistlichen Wohlergehen spricht. Sondern es umfasst alles, es umfasst alle Lebensbereiche. Das heißt, Liebe ist aktiv. Und Liebe findet immer ihren Ausdruck darin, dass sie handelt. Vor allem darin, dass sie gibt. Und das finden wir ja schon im bekanntesten Bibelvers, wahrscheinlich den meisten Menschen schon mal irgendwo gehört haben, Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Liebe Gottes zeigt sich darin, dass er ganz aktiv gibt. Unabhängig davon, der Gegenstand, dem der geliebt wird und dem gegeben wird, diese Liebe verdient, dieser Liebe wert ist, irgendein anderes dazu gibt für diese Liebe, für das Geben. Und so sagt, wie gesagt, auch der Apostel Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wir sollen bereit sein und wenn es erforderlich ist, zeigt sich die Liebe dafür, wirklich alles, selbst unser Leben, für unsere Geschwister, für die Glieder der Familie Gottes hinzugeben. Im 2. Korintherbrief, in Kapitel 8 und 9, spricht ja Paulus von dieser Sammlung für die Gläubigen in Jerusalem. Und er betont zweimal in 2. Korinther 8 und in Vers 8 und Vers 24, dass diese Gabe ein Beweis der Liebe ist. Hier waren Gläubige, die waren verarmt. Und es gab andere Gläubige, die waren selber arm. Die hatten nicht viel. So wie es Paulus beschreibt, kämpften sie wahrscheinlich selber mit den notwendigen Dingen des Lebens, aber die Liebe hat sie dazu gebracht, den Geschwistern, die in Not waren, das Wenige, das sie hatten, trotzdem hinzugeben. Bewusst auf eigene Interessen, auf eigene Bedürfnisse zu verzichten und dafür die Bedürfnisse und die Interessen des anderen voranzustellen. In 2. Korinther 12, und das möchte ich mit euch lesen, weil es vielleicht nicht so eine bekannte Stelle ist. Da zeigt uns Paulus auf, was es bedeutet, den Bruder, die Schwester zu lieben. Er sagt in Vers 15, 2. Korinther 12, Vers 15, ich will aber sehr gern alles verwenden und völlig verwendet werden, für eure Seelen, wenn ich auch je überreichlicher ich euch liebe, umso weniger geliebt werde. Und das bedeutet Liebe praktisch, alles zu verwenden. Das heißt, alle Mittel, alle Kraft für den anderen einzusetzen, ja sogar sich selber für den anderen verwendet zu werden. Völlig unabhängig davon, wie die Antwort, wie die Reaktion des anderen sein wird. Ob er das schätzt, ob er dankbar dafür ist. Paulus sagt, und wenn ich umso weniger von euch geliebt werde, ich möchte es trotzdem tun. Ich möchte euch umso mehr lieben. Und ich denke, da wird uns bewusst, und das soll der Schlussgedanke sein, so etwas ist völlig gegen die menschliche Natur. Niemand, kein Mensch und auch kein Gläubiger hat eine solche Liebe in sich. Auch als Gläubige haben wir nicht in uns einen Schalter, den wir einfach umlegen können und dann ist diese Liebe zu meinem Bruder, zu meiner Schwester da. Sondern Apostel Johannes sagt uns ganz klar, es ist Gottes Gnade, was er uns befähigt hat, dass wir Liebe üben können. 1. Johannes 4, Vers 10 und Vers 19, da sagt er, hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Und Vers 19, die bekannten Worte, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist genau das, was Gnade bedeutet. Gott steht am Anfang. Von ihm geht alles aus. Er ergreift die Initiative. Er bewirkt das, was der Mensch nicht vermag und wozu der Mensch, auch der Gläubige, nicht in der Lage ist. Alles hat seine Grundlage im Werk der Erlösung, wie es hier in Vers 10 heißt. Er hat seinen Sohn gesandt als Sühnung für unsere Sünden. Und was uns die Kraft und die Befähigung gibt, Liebe praktisch auszuüben, das lehrt uns die Schrift auch klar, das ist durch den Heiligen Geist. Ich habe 5 Stellen gefunden, wo die Liebe in Verbindung steht mit dem Heiligen Geist. Und wer möchte, der kann sie sich gerne aufschreiben. 2. Timotheus 1, Vers 7. Wir haben einen Geist der Liebe empfangen oder ein Geist der Liebe wurde uns von Gott gegeben. Kolosser 1, Vers 8 spricht von der Liebe im Geist, die sich an den Gläubigen oder die Gläubigen Kolosse gezeigt haben. Das heißt, es ist eine Liebe, die durch den Heiligen Geist hervorgerufen wird, die durch den Heiligen Geist gewirkt wird, die sein aktives Werk in und durch die Gläubigen ist. Eine Stelle, die jeder kennt, Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes. Und was steht an erster Stelle? Die Liebe. Römer 15, Vers 30. Da spricht Paulus von der Liebe des Geistes. Also es ist auch ein Wesenszug, ein Merkmal, eine Wirkung des Heiligen Geistes ist, dass er Liebe wird. Und Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes in unseren Herzen und dadurch haben wir auch die Fähigkeit zu lieben, wie er uns geliebt hat. Indem nämlich Gott durch seinen Geist dieses Werk in uns tut. Ich hoffe, uns durfte die Wichtigkeit und die Notwendigkeit dieser 5 Aufforderungen zu wachen, festzustehen im Glauben, geistlich reif zu sein, mannhaft zu sein, stark zu werden und alles, das alles in der Liebe, das heißt, die Liebe ist das Mittel, und auch gleichzeitig die Atmosphäre, in der alles geschehen soll, dass uns das auch für unsere Zeit wichtig sein darf, wichtig werden darf. Dass wir wirklich vor dem Herrn ringen, dass er uns diese Dinge schenkt, dass er uns diese Dinge in uns wirkt und uns aber auch gegenseitig anspornen, ermutigen, helfen, dass wir wachen, dass wir im Glauben feststehen, dass wir geistlich reif werden, dass wir stark sind im Herrn und dass alles in Liebe geschehen darf. Möge der Herr uns dazu wirklich zu seiner Ehre und Verherrlichung Gnade geben. Amen.